listening to Ramley Radio. Hi, I'm Sam Logano, the stadium voice of the Rams, and you're listening to one of the finest podcasts on the Rams for the Deutschland and across the EU. Eisenhaus, Rams House.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Ramley Radio. Wir haben Woche 11 gegen die Seahawks hinter uns. Und da gibt es einiges zu berichten. Ich bin dieses Mal nicht alleine, sondern ich habe den Rune mitgebracht.
Ja, hi Marcel. Auf jeden Fall schön, mal wieder über einen Sieg berichten zu dürfen.
Ja,
das gab es ja auch schon länger nicht mehr. Aber ja.
ja, du hast dich ja letztes Mal beschwert, ne? Du kommst immer nur, wenn wir verlieren. Aber diesmal hat es geklappt, dass wir dich auch bei einem Sieg einbinden konnten. Bevor wir aufs Spiel gehen, lass uns ein bisschen auf die News oder Verletzungen eingehen. Ja, Cooper Kupp hat sich verletzt im Spiel gegen die Seahawks, hat sich irgendwas am Knöchel gemacht. Aktueller Status ist Day-to-Day. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der spielen wird gegen die Cardinals. Ich würde jetzt erstmal davon nicht ausgehen. Wie siehst du das?
Also dieses Day-to-Day haben wir ja schon mal gehört und dann wurde es doch eine IR. Also ja, ich glaube auch nicht, dass er spielen wird. Das sah irgendwie auch nicht so gut aus gegen die Seahawks. Und ja, also ich hoffe es zwar nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Kupp wieder einige Wochen fehlen wird.
Ja, ich weiß es gar nicht, ob es derselbe Fuß ist, wo er operiert wurde in der Offseason oder wo er die ersten Spiele verpasst hat. Ja, alles nicht so gut in Sachen Cooper Kupp. Erfreuliche Nachrichten gibt es hingegen von Kyron Williams. Der ist von der IR aktiviert worden und wird gegen die Cardinals spielen. Also die Rams bekommen ihren Running Back Nummer 1 zurück. Und auch Jason Taylor, der ist irgendwie an mir komplett vorgegangen, dass es den auch noch gibt, um ehrlich zu sein. Der Rookie, der wurde auch von der IR reaktiviert und wird einsatzbereit sein. Ob er dann spielt, ist eine andere Frage.
Ja, ich meine, nachdem Williams ja das beste Game in seiner Karriere, könnte man fast schon sagen, gegen die Cardinals letztes Mal hatte, finde ich, dass es doch eine ganz gute Neuigkeit ist, dass er vielleicht wieder ein bisschen Power auf der Running-Back-Position kriegen.
Ja, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu sprechen drauf, in der Kombination mit Royce Freeman. Royce Freeman deshalb, weil die Rams haben Darrell Henderson kurzzeitig entlassen, um ihn quasi auf den Practice-Squad zurückzuholen. Es ist ja immer dieser Move, dass man ihn aus dem aktiven Kader erst entlassen muss, dass man den Spieler dann wieder auf den Practice-Squad zurückholen kann. Das ist so passiert. Also Darrell Henderson auf dem Practice-Squad der Rams jetzt. Kann durchaus sein, dass sie ihn für den Spieltag aktivieren werden. Aber bis Samstag bzw. morgen muss der Move, glaube ich, gemacht werden. Sind da noch ein paar Stunden. Wir werden sehen, was bis dahin passiert. Ansonsten gibt es irgendwelche News, die ich sonst vergessen habe. Rune,
fällt dir irgendwas ein noch? Wir haben, glaube ich, alles behandelt. Ich glaube, wir können ins Game reingehen.
Ja, wenig News und meistens sehr gute News, weil es dann keine Spieler verletzt sind.
Eben. Trade Deadline ist ja vorbei, ja, von stimmt. Daher.
Ja, gut.
Bis auf Verletzungen und Free Agent Signings kann da ja nicht mehr viel kommen. Ja. Und ich glaube, Zweiteres werden wir dieses Jahr eher weniger sehen.
Ja. Genau, dann lass uns reingehen. Zum Spiel gegen die Seahawks, hast du es geguckt?
Ja, ich habe die erste Halbzeit tatsächlich geguckt. Bei der zweiten war ich dann einfach zu fertig und bin eingeschlafen. Okay. Habe es dann am nächsten Morgen im Real Life geguckt.
Okay. Wie war dein Eindruck so vom Spiel?
Ja, also ich fand, das war ähnlich wie die Spiele, die wir unnötig verloren haben, nur quasi in getauschten Rollen. Also ich fand, die Seahawks waren schon besser. Jetzt nicht erdrückend besser, aber es gab die eine oder andere Gelegenheit, in der die Seahawks das Game eigentlich hätten für sich entscheiden können. Haben sie aber nicht. Kam natürlich auch dazu, dass sich Geno Smith verletzt hat und teilweise dann True Lock gespielt hat. Hat in Ramsey die Karten gespielt. Aber es war ein relativ ekliger oder ein ugly Win, kann man sagen. Ich sag's trotzdem, ich nehm's. Wir haben auch schon Spiele, wie zum Beispiel gegen die Steelers, klar dominiert und trotzdem verloren. Und ich bin mal froh, dass es andersrum gelaufen ist. Aber hätten die Rams das Spiel verloren, beziehungsweise hätte Jason Meyer dann auch das Field Goal am Ende gemacht, dann hätten wir uns, glaube ich, auch nicht beschweren dürfen, weil ja, es war eine durchwachsene Leistung, kann man sagen. Gab natürlich ein paar Highlights, gab ein paar Lowlights für mich, aber alles in allem war dann der Sieg gegen die Seahawks in Week 1 doch um einiges überzeugender.
Ja, absolut. War ehrlich gesagt kein schönes Spiel, war so von der Leistung insgesamt her eins eher der schwächeren Spiele insgesamt, die ich bis jetzt gesehen habe. So. Dennoch müssen wir über eine Sache reden, die hat jetzt weder was mit den Seahawks und mit den Rams zu tun, sondern mit den Refs. Ich bin ja einer, der die Refs immer nicht so gerne blamed, auch wenn sie es teilweise echt verdient hätten. Aber das war eine sehr, sehr komische Linie, die die Refs da in diesem Spiel vorgegeben haben.
Ja, fand ich auch. Also jetzt vielleicht mal exemplarisch auf beiden Seiten. Da zwei Szenen. In der ersten Hälfte hat ja Cooper Kupp eine Offensive Pass Interference bekommen. Also hat er ganz kurz die Hände am Gegenspieler gehabt und sich vielleicht ein bisschen weggedrückt. Aber ob man das pfeifen muss, ich weiß es nicht. Und dann beim zweiten Touchdown-Drive der Rams hat ja Witherspoon gegen Nakua eine Flagge bekommen, weil er ihn halt auch gleich gehalten hat, eine Defensive Pass Interference. In dem Fall, das waren beides für mich keine Flaggen. Ich finde, da regen sich Seahawks-Fans auch ein bisschen zu Recht auf, dass das keine Flagge gegeben hat, beziehungsweise dass es eine Flagge gegeben hat, so rum, weil es den Touchdown-Drive der Rams natürlich am Leben gehalten hat und sie daraufhin natürlich auch den Touchdown gescored haben. Deswegen fand ich, ja, waren ein paar komische Szenen dabei. Gerade auch diese klassische Underthrown Defensive Pass Interference Flagge, wenn dann quasi der Quarterback einen zu schwachen Ball wirft, dann beide Spieler sich umdrehen und der Receiver dann irgendwie ungünstig in den Defensive Back reinrasselt, aber der Defensive Back dann eine Flagge zieht, weil er halt seinen Lauf unterbrechen muss und nicht weiterlaufen kann. Also das kam da auch wieder das ein oder andere Mal vor und ich bin kein Fan davon. Und ja, ich fand, die Refs hatten keinen guten Tag, aber ja, da darf man natürlich auch jetzt nicht anfangen, irgendwie die Refs zu beleidigen oder sie als alleinige Sündenböcke auserkoren. Man kann es natürlich kritisieren, aber dabei sollte man es auch belassen.
Ja. Gut, dass die Seahawks sich da beschweren, da könnten wir uns dagegen sagen, dass mit Cooper Kupp da die Aktion, ne, hat sich wieder ausgeglichen dann in dem Fall, weil der hat die Flagge hat an den Rams am Ende auch den Drive gekostet. Ja, aber die Chiefs war keine gute Leistung. Und es ist leider ligaweit so ein bisschen so ein kleiner Trend zu erkennen, dass die Leistung leider eher schlechter wird als besser. Und irgendwie, finde ich, muss da ein bisschen was passieren. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Nachschulungen gibt oder dass man irgendwie eine klare Linie findet. Aber das wird auch schwer sein. Ich meine, jeder, der Fußball-Bundesliga guckt, wird da Parallelen finden, Hand oder kein Hand und so. Also es ist echt schwierig, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ja, insgesamt gab es in diesem Spiel 21 Flaggen für 222 Yards, also von beiden Teams. Seahawks hatten 12 Flaggen für 130 Yards und die Rams hatten 9 Flaggen für 92 Yards. Also es war ein ja, Arbeitsnachweis der Refs, so viele Flaggen geworfen zu haben. Aber ja, schön ist wirklich tatsächlich was anderes.
Ich meine, das muss man sich mal geben, das sind ja quasi mehr als zwei ganze Drives, also wenn man wirklich von der eigenen Endzone in die andere Endzone geht und das einmal hoch, einmal runter und dann hat man nochmal 25 Yard, also es ist schon krass, was da an Flaggen gefallen ist.
Ja, das war wirklich heftig. Klar muss man auch sagen, dass die Flaggen für die Seahawks oder gegen die Seahawks die Drives der Rams vor allem offensiv so künstlich am Leben gehalten haben, wenn da die eine oder andere Flagge nicht geworfen wäre, oder geflogen wäre, dann wären die Rams auch ziemlich schnell wieder vom Feld gewesen. Muss man auch einfach so dazu sagen. Das ist halt einfach so. Ja, ich würde sagen, lass uns in die Offense reingehen. Du kannst gerne anfangen, Rune.
Ja, also ich fand, das war offensiv sehr magere Kost. Also am Boden, ja, war okay. Das Passspiel fand auch nicht wirklich statt. Stafford hatte ja nur, ich glaube, 185 Passing Yards waren es und die haben sich schon schwer getan. Ne, 190 Passing Yards waren es, ich sehe es gerade. Haben sich sehr schwer getan und haben gerade am Anfang irgendwie alle Zahnrädchen nicht so aneinander gegriffen. Das Play-Calling war komisch. Man hatte den einen Touchdown-Drive. Der war, finde ich, gut. Man, also im ersten Quarter, der den 4-Minute-Drive und dann hatte man ja im zweiten, in der zweiten Hälfte nochmal einen Touchdown-Drive und den fand ich auch echt gut. Da waren echt gute Plays dabei. Da hat man konstant den Ball bewegt, hatte gutes Play-Calling, eine schöne Mischung aus Run und Pass, aber alles weitere war halt echt unkreatives Play-Calling, teilweise unnötige Fehler von Stafford oder anderen. gerade auch die Interception, die fand ich ziemlich ugly.
Oh, aber, ja. Reden.
Was ich auch ein bisschen seltsam fand, irgendwie. Also, ich habe das Gefühl, oder viele haben das Gefühl, die Offense ist eindimensionaler geworden, seit Cup wieder da ist. Also nicht, weil Cup irgendwie schlecht spielen würde, sondern weil halt einfach, glaube ich, auch sich McVay und Stafford zu arg drauf verlassen, dass Cup das schon irgendwie richten wird. Und gerade wenn Cup auch letzte Saison auf dem Feld war, ich das Gefühl, die einzige Chance, ein Big Play zu machen, war, dass halt Cup irgendwie einen kranken Catch macht oder sich halt freiläuft. Und wenn er da nicht mehr da ist, sind halt die anderen Receiver mehr gefragt, da ist Sean McVay als Playcaller mehr gefragt. Und dementsprechend sieht es dann auch irgendwie einfach runder aus und ja, man hat bessere Plays, man hat einen besseren Stafford auch, der die Bälle besser verteilt. Also ja, ich kann es mir auch nicht erklären, aber ist ja eine Feststellung, die ich aktuell so habe.
Ja, die gehe ich absolut mit. Ist auch mir aufgefallen, dass das irgendwie die Rädchen, wenn Cup draußen ist, ein bisschen besser funktionieren und laufen. Ob das jetzt einfach nur eine Täuschung ist oder ob wir da irgendwie was komplett Falsches wahrnehmen, kann ich jetzt auch nicht beurteilen, aber ja, es ist halt einfach eine Wahrnehmung, die so ein bisschen sich abzeichnet. Ja. Lass uns über diese komische Interception reden. Das ist, war ja ein absolut misslungenes Play, kann man sagen. Und zwar war das ein Copycat-Spielzug, den die Rams da von USC übernommen haben. Bei der USC sah das sehr gut aus. Bei den Rams sah das jetzt ehrlich gesagt nicht so gut aus. Dieser Flea-Flicker. Zum einen die Interception von Stafford natürlich. Gut, kann man sagen, war ein Armpunt, aber da hätte ja auch durchaus eine größere Verletzung daraus entstehen können, so wie der weggetackelt wurde.
Ja, also das war ein brutaler Hit und das hätte meiner Meinung nach auch eine Flagge geben können. Ja. Also da gab es schon für weniger, sage ich mal, Einsatz von Pass-Rushern am Quarterback-Flaggen. Aber ja, so an sich, wenn du das One-on-One-Matchup hast und dein Receiver einigermaßen den Cornerback schlägt, kann man das schon machen, also den Ball dahin werfen. Was wir aber schon öfter beobachtet haben, dass Stafford einfach, glaube ich, seine eigene Armpower ein bisschen überschätzt, weil wenn man den so wirft, dann muss der halt, also der war ja klar unterworfen, weswegen dann Tariq Woolen war es natürlich, auch ein sehr einfaches Spiel hatte, den zu intercepten, wenn er den natürlich mit mehr Power wirft und er quasi über die beiden kommt, dass sie quasi ihren Laufweg nicht abbrechen müssen, dann ist der Ball halt entweder, sag ich mal, out of bounds, weil der Receiver ja nicht fängt, oder für ein Big Play auf dem Receiver, ob man da jetzt, ich glaube, das war Austin Trammell, den er angeworfen hat, oder?
Austin Trammell oder Tutu, glaube ich, einer von den beiden.
Ich glaube, es war Trammell, aber ob man da jetzt das Matchup gegen Woolen wirklich als Reed seiner Wahl aus erkoren wird, weiß ich auch nicht. Also da, ja, kann man sich natürlich die Frage stellen, aber den Ball, der muss halt besser kommen. Also an sich, sage ich mal, ja, der Reed war jetzt nicht falsch, aber die Ausführung war halt katastrophal. Ich meine, die Rams hatten Glück, dass die Defense sie dann ausgebailt hat, weil die ja aus dem Ballgewinn nicht wirklich was machen konnten, die Seahawks, aber trotzdem sah es natürlich unschön aus. Aber man muss auch sagen, zu Staffords Verteidigung in den Touchdown-Drives hatte er echt gute Würfe, gerade auch unter Druck, hat er auch immer wieder gezeigt, dass er zumindest bei ein paar Snaps gut scramblen konnte, wenn die Pocket zusammengebrochen ist und da eigentlich meistens Puka Nacua immer wieder gut bedient hat.
Ja, weil du ihn gerade angesprochen hast, Austin Trammell war ja auch ein guter Good-to-Guy in den paar Drives. Der ist ein bisschen ja auch auferstanden. Finde ich cool, dass der so eingebunden wurde. Aber ja, Puka war wieder mal das Maß aller Dinge. Ja, von wem ich sehr enttäuscht bin oder, ja, was heißt enttäuscht, verwundert auch ein bisschen bin, ist tatsächlich Tyler Higbee. Hatte wieder einen Drop im Spiel. Seine Blocking-Fähigkeit hat auch irgendwie nachgelassen, also so langsam kristallisiert sich der neue Vertrag, den er bekommen hat, als hoffentlich keine Fehlinvestition heraus. Ich weiß nicht, hast du das auch wahrgenommen?
Ja, also ich fand, Higbee hat wirklich einen klaren Schritt nach hinten gemacht.
Ja.
Wie du schon sagst, seine Blocking-Skills waren in dem Spiel nicht wirklich da. Hat den einzigen Sack auch zugelassen, der über ihn ging. Und auch im Receiving Game ist er aktuell nicht wirklich eine Waffe. Und ja, da könnte man natürlich schon mal drüber nachdenken, ob man vielleicht Davis Allen oder Bryson Hopkins mehr Snaps wirklich gibt als Tyler Higbee, weil das ist aktuell nicht gut. Er ist sogar der am schlechtesten, bewertetste Spieler von Rams laut PFF insgesamt mit nur 45,4. hat ein Pass-Blocking-Grade von nur 40, was auch das schlechteste Pass-Blocking-Grade ist, von denen die eligible sind. Und ja, ich glaube, da müsste man eventuell mal drüber nachdenken, sich auch der Position ein bisschen zu verjüngen, weil der Trend, sag ich mal, den haben wir schon länger. Also ich kann mich jetzt an kein Spiel erinnern, wo Higbee wirklich der Alte war. Ich war ja auch nie wirklich so jetzt ein Kelce oder ein Kittel, der im Passing-Game so mega die Waffe war. Aber er hatte immer seine sicheren 30, 40 Yards und er war im Pass-Blocking immer richtig, richtig gut. Und das haben die Rams an ihm geschätzt und ihm natürlich auch den bisschen höher dotierten Vertrag gegeben. Aber davon sehe ich aktuell nicht wirklich was.
Ja, ich fände es auch gut, wenn wir die jungen Titans, ich meine, wir haben ja viele, mal reinwerfen. Ne? Muss ja nicht sein, dass Digby unbedingt komplett ersetzt wird, aber halt einfach mal testen, was sie so können. Ne? Wir haben ja drei Tight Ends im Roster noch hinter Higbee, Davis Allen, Bryson Hopkins und den von den Dolphins, den wir getradet haben. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Hunter Long.
Ja.
Genau, Hunter Long. Und ja, warum wirft man den nicht mit rein und lässt die einfach mal so ein bisschen, ne? Vielleicht haben sie ja in dem Moment einfach das bessere Spiel oder Momentum und dass halt solche Sachen eben nicht passieren wie unter Higbee. Ja, aber auch hier ein Trend zu erkennen, dass Higbee ja ein bisschen abgebaut hat. Weil du es jetzt gerade angesprochen hast, die Ratings insgesamt war unsere O-Line ziemlich solide, muss man sagen. Hervorgehoben oder der beste Spieler war wieder Kevin Dotson mit einem guten Spiel. 85er Pass-Block-Rating und ein 71er Overall-Grade ist für einen Guard absolut okay. Während ihn nicht ganz so guten Tag hatte, war Coleman Shelton, aber insgesamt war die O-Line trotzdem ziemlich solide.
Ja, finde ich auch, haben einen guten Job gemacht. Ich meine, über Kevin Dotson brauchen wir eigentlich nicht weiter sprechen. Das war ein absoluter Steal, den wir da bekommen haben. Das war, wir hatten es ja vorher noch drüber, ein Pick-Swap in der 4. und 5. Runde. Also wir sind quasi, ich weiß gar nicht mehr wie viele, lass es 30, 40 Spots sein, die wir im Draft zurückgetradet sind, um ein Starting Right Guard zu finden. Das ist top. Und da bin ich echt froh, dass die Rams den Move noch gemacht haben und das ist einer, der auf jeden Fall ein Cornerstone in der zukünftigen All-Line werden kann.
Wenn er einen neuen Vertrag bekommt, ja, weil der ist ja in seinem letzten Vertragsjahr.
Hoffen wir es mal, ja.
Wär schön, ja. Ja, ansonsten, die Receiver sind unscheinbar, auch von Tutu Atwell hat man leider wenig gesehen. Wenn es ja, Cup oder halt Booker nicht gibt, dann schaut es echt sehr dünn aus und sehr mager aus, was da passiert. Kommen wir zum Laufspiel, Rune.
Ja, also da hat sich für mich ganz klar Royce Freeman hervorgetan als Rushing Leader. Hat ja auch folgerichtig dann am meisten Rushing Yards gehabt. Und also 73 waren es mit 17 Carries. Und er hat mir gefallen eigentlich. Das ist ja auch eher so ein Powerback, aber er finde ich, er sah auf jeden Fall besser aus als Henderson, wenn er mal drin war, hat ein Average von 4,3 Yards, worüber man ja gar nicht meckern kann. Was mir noch in Erinnerung bleibt, ganz genau die Szene bei 3rd and 2, auch beim Touchdown Drive, wo er eigentlich an der Line of Scrimmage schon gestoppt wird, aber dadurch, dass er so eine Power in Füßen hat, wirklich noch die 2 Yards macht und das First Down für die Rams gewonnen hat. Und ich denke, das ist ein ganz guter Komplementärback, auch gerade wenn Kyron Williams jetzt wieder fit ist, kannst du trotzdem mal einen Royce Freeman reinwerfen. Tatsächlich hat Freeman auch im Spiel gegen die Seahawks das zweitbeste neben Dotson, hinter Dotson Pass-Blocking-Grade gehabt. Also er hatte auch nur 3 Pass-Blocking-Snaps, 5 Pass-Blocking-Snaps hat er gehabt, muss man dazu sagen. Aber er hat das trotzdem gut gemacht und auch bei Passing-Downs, denke ich, kann man ihn mal reinwerfen. Und ich denke, das war die richtige Entscheidung, ihn zu behalten und Henderson nicht zu cutten. Ja. Henderson zu cutten, so rum, sorry.
Ja, absolut. Ist mir tatsächlich erst im Nachhinein aufgefallen, beim Coaches-Film, und zwar bei der einen Aktion, ich glaube, das war, wo die Rams für den 4. Down kurz vor der Endzone gegangen sind. Da geht Henderson erst so ein bisschen nach außen und geht dann wieder nach innen. Wenn er auf der Pace außen geblieben wäre, dann wäre das sicher ein Touchdown gewesen, weil da das Gap halt eben offen war. Warum er das hat, ob er es nicht gesehen hat oder warum er da nicht reingegangen ist, weiß am Ende nur Henderson. Aber ja, das sind halt auch so Sachen. Ein anderer Running Back wäre vielleicht dann weiter die Route nach außen gelaufen und wäre dann halt für den Touchdown gegangen. Gerade bei einer Force-Down-Entscheidung wäre das am Ende wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Aber das ist, ja, ist im Spiel immer schwer zu sehen. Ne? Kann man natürlich auch immer erst von außen sehen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, Royce Freeman zu behalten, halte ich auch oder finde ich auch den besseren Move. Ja, möchtest du noch was ergänzen zur Offense?
Was ich vielleicht ganz interessant war, dass tatsächlich Austin Trammell dann die Wide Receiver 4 Position einnimmt, also nachdem Kapp verletzt war, dann Wide Receiver 3 war und also vor zum Beispiel Ben Skowronek oder dem Marcus Robinson. Ja. Vertrauen hat er ja zurückgezahlt, hatten wir es ja vorhin schon drüber, aber das ja, ist das Einzige, was mir jetzt auch, ich habe die Snapcounts gerade vor mir, so als, sag ich mal, Anomalität hervorgeht. Was man vielleicht auch, wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, wir haben ja 4 Tight Ends im Roster. Ich verstehe nicht, warum man dann vielleicht mal nicht ein bisschen mehr mit 12 Personal spielt, weil im Prinzip sind ja die 3 Tight Ends dahinter quasi, was soll ich sagen, tote Roster-Spots. Und dass du halt ein Backup hast, ist klar, dass du einen dritten Tight End hast. Das kann man ja auch drüber diskutieren, gerade wenn du viel mit 2 Tight Ends spielst. Aber wenn du eh überwiegend 11 Personal spielst und dann 4 Tight Ends im Roster hast, klar, die Rams waren auch irgendwie ein bisschen gezwungen, weil sie keinen von denen wirklich karten konnten. Ja, ist vielleicht ein bisschen sonderbar und da hat man die Roster-Spots eventuell auf anderen Positionen eher gebraucht.
Ja, absolut. Ja, weiß am Ende halt nur McVay oder halt LeFleur, was sie da machen. Aber ja, sehe ich ähnlich. Ja, ansonsten bin ich soweit durch mit der Offense. Ja, lass uns zur Defense gehen. Die wird immer so ein bisschen gescholten. Ich bin meiner Meinung nach ein bisschen zu Unrecht. Klar, es ist jetzt nicht die Bottom Top 10 Defense, aber insgesamt auch hier wieder hat uns die Defense halt einfach wieder mal im Spiel gehalten und zwar ziemlich lange auch. Ja, hat im zweiten Quarter nur 3 Punkte zugelassen. Ja, klar, die Seahawks hatten dann zwischenzeitlich auch mal einen Quarterback-Wechsel, weil Geno Smith verletzt war nach einem Tackle von Aaron Donald. Aber man muss trotzdem erstmal eine NFL-Defense bei 3 Punkten nur halten und ja, also manche, meiner Meinung nach manchmal ein bisschen zu hart die Kritik. Ich weiß nicht, siehst du das ähnlich oder bin ich da falsch?
Ja, finde ich aber auch. Ich meine, man muss ja immer noch, klar, du hast gesagt, die sind keine Top-10-Defense, aber sie sind auch keine Bottom-10-Defense. Ich würde sagen, solides NFL-Mittelfeld. Und das ist schon weitaus mehr, wie man der Defense zugetraut hat, weil ja im Prinzip vor der Saison nur Aaron Donald eigentlich der, sag ich mal, Star war, wo man wusste, was man von hat und ganz, ganz viele Wildcards da drin waren. Und man muss ja auch mal ein Verhältnis sehen, gegen wen man da gespielt hat. Man hat mit Geno Smith, klar, der war draußen, aber die hatten trotzdem auch gegen Geno Smith gute Aktionen. Einen, sag ich mal, sehr, sehr guten Quarterback. Kenneth Walker ist ein starker Running Back. Die Seahawks All-Line ist auch nicht schlecht. Und klar, die Receiver aus Metcalf und Lockett und Jason Smith-Nigba sind auch, sag ich mal, sehr, sehr gut. Und kann man ja auch schon sagen, Top 5 in manchen Statistiken ligaweit. Und so eine Offense dann nur bei 16 Punkten zu halten, im zweiten Quarter nur bei 3 Punkten, das ist schon sehr, sehr gut. Sie sahen am Anfang auch, genau wie die Offense, unsere Offense, ein bisschen schwach aus, aber haben sich dann gesteigert, haben auch die Big Plays dann gemacht und ja, es ist leicht gemosert gegen so eine Defense, aber also mir fällt jetzt kein Spiel ein, das wir wegen der Defense verloren haben, auch die Spiele, die wir da verloren haben, gerade jetzt gegen zum Beispiel die Steelers oder die Bengals, da hat man ja auch die Offense unter 20 Punkten gehalten vom Gegner, aber unsere Offense konnte dann eben die Punkte nicht machen und von daher finde ich die Kritik ein bisschen überzogen. Ich meine, hätten wir da jetzt noch Jalen Ramsey, Von Miller, Leonard Floyd etc. rumrennen und hätten dann ähnlichen Result, dann wäre es vielleicht angebracht, hier den einen oder anderen Kritikpunkt zu üben, aber man muss allein mal in die Secondary gucken. Ich meine, ich sage das jede Folge, aber das für das Talent, das wir da haben, ja, was erwartet ihr denn, dass die, jeden Quarterback 5-mal intercepten und bei 150 Passing Yards und 20 Rushing Yards halten? Also da muss man auch ein bisschen realistisch sein und für die Mittel, die man hat. Da muss man auch mal Credits an Raheem Morris aussprechen, absolut, der ja die Jungs echt gut gecoacht hat.
Absolut. Ja, Gehe ich voll mit. Vielleicht ist die Kritik auch einfach zu hart, weil man die Defense auf dem Feld mehr sieht als die Offense. Das kann natürlich auch sein. Ne? Da fällt es dann leichter, irgendwelche Situationen zu kritisieren oder anzuanalysieren oder wie auch immer. Ne? Lass uns mal über ein ja, etwas Sorgenkind in den Defense-Reihen der Rams sprechen, Darren Kendrick. Wurde meiner Meinung nach zu Recht kritisiert, hat natürlich auch ein bisschen Blödsinn gemacht mit seiner Waffengeschichte da, aber auch sportlich gesehen lief es nicht wirklich rund. Hatte oder war eigentlich vorhergesehbar, dass es ein Spiel oder im Spiel mindestens eine Flagge gegen ihn geben wird. Aber ja, der hat ein super Spiel gehabt gegen die Seahawks. Du darfst es gerne mal erläutern, Rune.
Ja, der hatte, könnte man fast schon sagen, sein Revenge Game. Natürlich hatte er mal wieder die Kendrick'sche Holding oder Defensive Pass Interference Flagge. Da reg ich mich auch gar nicht mehr auf. Der ist ja tatsächlich in der Liga auch der mit den viertmeisten Flaggen, habe ich mal gelesen. Aber er hatte in dem Game, und er hat gegen DK Metcalf vor Tyler Lockett gespielt, ein echt, echt starkes Game. Der hat nur 21 Yards in seine Richtung zugelassen und hat am Ende auch die wichtige Interception gegen Drew Lock gefangen. Also da muss ich echt sagen, Hut ab. Er hat sich die Kritik zu Herzen genommen, die man wohl auch an ihm hatte. Und da in der Abwesenheit von Kobe Durant ein echt, echt gutes Spiel gemacht. Und würde ich gerne öfter so sehen von ihm, sage ich ganz ehrlich.
Ja, gut gespielt auf jeden Fall. Die Interception war maßgeblich oder hat dafür gesorgt, dass die Rams das Spiel ja wieder rumdrehen konnten. Ne? Man muss aber auch dazu sagen, dass der Ball von Drew Lock, wie heißt der? Heißt der Drew Lock?
Doch, Drew Lock, oder?
Drew Lock, ja, keine Ahnung. absolut schlecht geworfen war. Ne? Dafür umso wichtiger, dass Kendrick da richtig stand und die halt auch aufgenommen hat und so nochmal der Offense die Chance gegeben hat, das Ruder herumzureißen. Am Ende hat es dann nicht für ein Field Goal gereicht, für ein Touchdown gereicht, sondern nur für ein Field Goal. Aber es war halt nochmal der Turnaround, um die entscheidenden Punkte zu machen, um die erste Führung im Spiel zu übernehmen. Also wenn er so weitermacht und die blöden Flaggen weglässt, dann kann daraus tatsächlich echt noch was werden. Ich habe da ja so ein bisschen die Hoffnung tatsächlich aufgegeben gehabt bei ihm. Einen schlechten Tag dagegen hatte eigentlich, was man so gar nicht gewohnt ist. Witherspoon hat zweimal gegen Metcalf gebumpt und so ein bisschen da auch so eine schwächelnde Tendenz erkennbar. Ich hoffe, der fängt sich wieder, weil der hat bis dato eigentlich echt eine gute Saison gespielt und hat auch die meisten Star-Receiver oder Receiver Nummer 1 der Gegner so ein bisschen aus dem Spiel genommen und wäre echt schade, wenn der jetzt so einen Einbruch erlebt, weil hat er nicht verdient und wäre auch für die Rams natürlich nicht so schön.
Ja, der hat ja teilweise echt so dieses, sag ich mal, es ist natürlich hochgegriffen, der Vergleich, aber von der Rolle her so ein bisschen die Ramsey-Rolle in und hat natürlich dann auch den Number One Receiver des Gegners gedeckt und hat da, wie du sagtest, echt wenig zugelassen. Ist jetzt auch noch in den Top 10 in Passer-Rating allowed against, also das, ich glaube, auf 7 oder 8, also das 8 wenigste Passer-Rating hat er gegen sich erlaubt. Und hat da echt eine gute erste Saisonhälfte gespielt, die letzten 2, 3 Spiele eher weniger. Aber wäre natürlich wichtig, wenn die Performance von den Cornerbacks, die wir in dem Spiel hatten, so beibehalten kann.
Ja, absolut. Was mir aufgefallen ist tatsächlich, John Johnson scheint ein paar Snaps mehr bekommen zu haben und auch häufiger auf dem Feld zu stehen. Teilweise am Anfang der Saison, erinnere ich mich noch, da waren wir ein bisschen verwundert, dass es teilweise gar keine Snaps waren in der Defense, sondern er nur so eine Special-Team-Rolle bekommen hat. Jetzt hat er, glaube ich, lass mich kurz gucken, ob ich ihn auf die Schnelle finde, John Johnson, 71% der Snaps hat er gespielt. Also da scheint die Tendenz auf jeden Fall klar nach oben zu gehen. Vielleicht hat er auch einfach einen Ticken länger gebraucht, um ja in die Rams-Situation wieder reinzupassen oder zu finden. Aber ansonsten ist es wichtig, natürlich so einen erfahrenen Mann da hinten drin zu stehen zu haben.
Ja, definitiv. Gerade auch, weil Fuller und Lake in dem Spiel, fand ich, jetzt nicht ganz so gut waren. Die wurden das ein oder andere Mal getargetet. Und daher war ich echt froh, dass Johnson da ein paar Plays machen konnte. Und ich denke, der wird den Rams auch definitiv noch helfen.
Ja, klar, alleine durch seine Erfahrung schon. Ist eigentlich mit der Dienstälteste, obwohl er so jung ist, noch mit 26 oder so, hat er schon ziemlich viel erlebt. Rune, mach doch den nächsten Punkt.
Ja, was mich sehr imponiert hat, war die Laufverteidigung. Gerade auch muss man Ernest Jones mal wieder loben. Der hat auch als Blitzer eine gute Figur gemacht am Rande. Wurde als Pass-Rusher eingesetzt, hat 4 Pressures und 1 Sack für sich verbuchen können und hat dafür oder mitunter dafür gesorgt, dass die Laufverteidigung so gut war, dass man nur 68 Rushing Yards zugelassen hat, was insgesamt 3,2 Yards per Carry sind. Ich meine, ab 4 Yards per Carry sagt man ja, ist ein guter Wert, weil 3 Carries mal 4 Yards sind 12 Yards, also ein First Down. Und von daher, ja, fand ich, es war eine sehr gute Leistung von denen. Und ich denke, da ja, kann man dran anknüpfen. Oder wie würdest du das sagen?
Nee, hat ein gutes Spiel gemacht. War tatsächlich überrascht, dass er so sehr geblitzt hat. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so erwartet, aber hat sich ausgezahlt und am Ende, ja, man merkt, dass Bobby Wagner letzte Saison neben ihm gespielt hat, der hat da viel mitgenommen und meiner Meinung nach zu Recht auch der Signal Caller in der Defense und bin froh, dass wir Ernest Jones haben.
Ich finde auch gerade Ernest Jones, der ist so ein bisschen unsung hero in der Defense, weil ja, er auch in Coverage richtig gut ist, was wir ja auch in den letzten Jahren von unseren Linebackern nicht immer bekommen haben. Da war, glaube ich, Corey Littleton der Letzte, der mich da richtig überzeugt hat. Er ist auch in den Top 10 Coverage Linebacker nach Passer Rating Allowed Against. Aber von Ernest Jones redet halt irgendwie niemand, weil ich weiß auch nicht, warum er bei einem Rams spielt oder wieso auch immer. Aber ich finde, er hat sich in den Jahren, wo er hier ist, kontinuierlich gesteigert und ist ein richtig guter Linebacker. Ich würde schon sagen, den kann man durchaus als Top 10, Top 15 Mittellinebacker in der Liga bezeichnen und ist definitiv auch so ein Cornerstone in der Defense, den ich gerne auch langfristig bei einem Rams sehen wollen würde, weil der doch jetzt gerade auch unter Bobby Wagner nochmal einen Schritt nach oben gemacht hat, ja, und der Defense viel gibt.
Absolut, also das ist wirklich eine krasse Entwicklung von ihm gewesen oder ja, wahrscheinlich auch noch nicht abgeschlossen, aber ja, cooler Spieler und wie du richtig gesagt hast, ich würde ihn auch gerne lang bei den Rams sehen. Lass uns nochmal kurz über über die Donald-Situation sprechen, mit dem Tackle gegen Geno Smith. Da haben ja auch einige gefordert, dass es da eine Flagge geben sollte gegen Aaron Donald. Wie siehst du das?
Ja, ich fühle mir da unschlüssig. Ja. Also ich glaube, es gibt Refs, die es durchaus gegeben hätten, aber ich bin generell kein Freund von diesen überpeniblen Rushing the Passer-Flaggen, weil es halt doch für mich wirklich danach riecht, dass halt die Liga einfach ja ihre Quarterbacks beschützen will, was natürlich gut ist, keine Frage, aber die Liga da ein bisschen überreagiert, weil wenn du einen Ball geworfen hast und irgendwie eine halbe Sekunde später ein Pass-Rusher da ist, so, was soll er machen? Soll er sich in Luft auflösen? Soll er sich wegteleportieren, wenn du damit keine Ahnung wie viel Karma angerauscht kommst? Dann bleibt ja gar nichts anderes übrig, als das Tackle halt zu vollenden. Und klar, wenn du dir jetzt wirklich, wenn du mit Absicht auf einen Mann gehst und da wirklich noch Chancen hast, das Tackle zu unterbrechen, sage ich ja nichts gegen. Aber bei so Sekundenangelegenheiten finde ich, dass doch die Flaggen da ein bisschen zu locker sitzen bei den Schiris. Und ich glaube nicht, dass es das einzelne Ermessen von Schiris ist, sondern dass die NFL an sich das einfach vorgibt, dass du halt die Stars wie Patrick Mahomes und Justin Herbert und Josh Allen und wie sie alle heißen schützen kannst.
Man muss natürlich auch sagen, wenn sie das Play von Stafford haben laufen lassen oder gegen Stafford, dann müssen sie dieses Spiel oder Play auch laufen lassen, wobei ich das von gegen Stafford deutlich härter fand als das von Aaron Donald jetzt. Aber in dem Sinne kann man sagen, die Refs haben in dem Fall ihre Linie durchgezogen, auch wenn es ein bisschen komisch klingen mag jetzt. Aber ja, da eine Flagge zu werfen, weiß ich nicht. Ja, schwierig. Ja, am Ende ist keine geflogen, auf beiden Seiten nicht, für beide Tackles. Also sind wir da mit Party, also alles okay. Byron Young, ein bisschen unscheinbar dieses Mal. Hatte nur 2 Pressures, hat allerdings auch viel gespielt, hatte 91% der Snaps. Ja, trotzdem insgesamt solide Leistung bis hierhin in der Saison. Kann ich jedes Mal auffallen, aber trotzdem guter Pick gewesen von den Rams.
Ja, definitiv. Hatte natürlich auch ein schweres Matchup, weil die Seahawks-Tackles sind ja nicht ganz so schlecht. Aber ich denke, wenn man die Saison betrachtet, haben wir da trotzdem Stil gefunden im Draft. Und ja, man kann ja nicht jedes Spiel glänzen, sonst wäre man Aaron Donald.
Ja, also ich glaub's. Wobei ein zweiter Aaron Donald wäre gar nicht schlecht.
Ja, wenn wir da nochmal so einen finden, vor allem auch in der Draft-Position von damals, da ein Kürzlich lässt nichts Füße, also das wäre ja schon genial.
Das wäre heftig, ja. Einen Cooper Kupp haben wir ja gefunden, kann man schon fast sagen. ja, möchtest du noch was zu Defense sagen, Rune?
Ja, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, haben einen guten Job gemacht,
Ja.
Seahawks bei 16 Punkten gehalten. Hat natürlich Glück, dass ein Field Goal nicht getroffen wurde, klar. Aber alles in allem, denke ich, ja, ist es eine junge Unit, die Potenzial hat und die mit den ein oder anderen Stellschrauben nächstes Jahr durchaus eine wirklich gute Defense werden kann.
Ja, absolut. Special Teams, ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Havriski, nennen wir ihn einfach
Risk,
so.
Herr Frisky, ja, keine Ahnung.
er hat alle Kicks verwandelt, gut, hatte bis jetzt da auch keinen schweren dabei in dem Spiel. Aber sind wir natürlich auch anders gewohnt, ne? Also muss man schon mal lobend erwähnen hier. War natürlich auch bei dem entscheidenden Field Goal ziemlich unter Druck gestanden. Hat jetzt ja in seiner Karriere den ersten das erste Game-Winning Field Goal geschossen. Und in so einer Situation relativ cool zu bleiben, spricht für ihn, sagen wir es mal so.
Ich meine, hätte er einen Kick weniger verwandelt, dann hätten die Rams das Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen. Oder eventuell nicht gewonnen, weiß man nicht. Aber wie gesagt, bin ich froh, dass er da einfach die sicheren Dinger macht.
Ja, oder hätte der PAT daneben verschossen, dann wären wir in Overtime gewesen und so, ne?
Zum
Das
Beispiel.
sind halt so kleine Dinge immer, ne? Ja, Evan Evans hatte auch ein gutes Spiel mit einem starken Average von 62,6 Punting Yards. Wurde dafür auch zum Special Team Player NFC gewählt. Ja, finde ich guter Panda, das habe ich auch schon oft gesagt. Auch hier wieder ein guter Pick. Ich glaube, der ist auch irgendwo so tatsächlich Top 15 oder sowas unter den Panthern da irgendwo eingereiht. Also auch hier können wir uns nicht beschweren über unseren Panther. Ist natürlich immer ein bisschen, wenn wir einen Panther so viel hervorheben, spricht das jetzt nicht für eine gute Offense-Leistung. Aber es gibt auch andersrum, dass die Offense scheiße ist und der Panther. Also können wir uns in dem Fall nicht beschweren.
Ja, also er knüpft da ja auch an Johnny Hecker-Zeiten an, wo wir wirklich ein gutes Punting-Game hatten. Und
Ich wollte es nicht sagen, aber ja.
ich meine, natürlich ist es für ihn eine tolle Auszeichnung und es freut mich auch für ihn, aber vielleicht sieht es die Offense ja als Ansporn, dass wenn der Panther der NFC Special Team Player of the Week wird, man da vielleicht beim nächsten Spiel eine Schippe drauflegen könnte.
Das wäre schön, ja. Play of the Week, Play of the Game, Rune, was war dein Play of the Game?
Ah, das ist eine gute Frage.
Ja,
Wäre ich
weiß
jetzt makaber, würde ich sagen, das Tackle von Donald, das Geno Smith verletzt
ich.
hat.
Oh, ich hoffe,
Aber
es hört
nee,
kein
das lassen wir
Seahawk-Fan
uns.
zu.
Nee, ich gehe tatsächlich mit dem unspektakulären Lauf von Royce Freeman bei 3. und 2, der aber den Drive am Leben gehalten hat, für einen Touchdown.
Okay. Ich nehme tatsächlich die Interception von Darren Kendrick, weil die ja am Ende dafür gesorgt hat, dass die Offense aufs Feld kam und zumindest in Field Goal Range kam. Und so das Spiel am Ende gewonnen werden konnte. Wer ist dein Man of the Match?
Würde ich tatsächlich mit Puka Nacua gehen. Hat ein sehr gutes Spiel gemacht und mal wieder gezeigt, dass die Rams auch in späten Runden wirkliche Goldstücke draften können.
Ja, auch eine gute Wahl. Ich habe mich auch in meiner Review, die ich geschrieben habe, für unseren Kicker entschieden. Erstes spielentscheidende Field Goal in der NFL oder in seiner Karriere. Deswegen, ja. Man of the Match für mich, hier unser Kicker. Kurzer Ausblick auf das Spiel am Sonntag. Wir spielen um 22:05 Uhr gegen die Cardinals bei den Cardinals zu Hause. Die Cardinals haben jetzt ihren Quarterback Kyler Murray wieder zurück. Spielen, glaube ich, auch besser als erwartet, muss man sagen. Haben natürlich trotzdem bis jetzt nur einen Sieg, soweit ich mich.
Zwei Siege.
Zwei Siege?
Tatsächlich schon, ja.
Ja, zwei Siege. Aber muss trotzdem geschlagen werden. Ne? Ich glaube, die Cardinals sind in dem Fall ja, teammäßig, glaube ich, trotzdem dann doch ein bisschen schlechter als die Rams. Aber nach dem, was wir bisher so gesehen haben, vor allem auf der Offense-Seite, würde ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen wollen.
Ja, also Kyler Murray kommt ja auch von einer langen Verletzung und natürlich war da noch ein bisschen Rost bei seinen letzten Spielen, sah trotzdem wieder mitunter, gerade auch als Runner, ziemlich gut aus. Und ja, da würde ich auch mal behaupten, dass wenn man einigermaßen den Contain bei Mary hinbekommt, dass er nicht großartig als Rusher glänzen kann, dass man vielleicht auch so ein bisschen, wie man es immer gemacht hat gegen die Cardinals, viel Prevent-Defense spielt, ihn viel zwingt, underneath zu gehen und geduldige Drives hinzulegen und wiederum bei der Offense dieses klassische Jared Goff Game-Planning macht, dass man eben die Mitte viel attackiert, viel Rollouts, viel Rushes, Screens, Slants etc., die Cardinals damit attackiert, da dann doch einen Sieg nach Hause tragen kann.
Ja, ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Guckst du das Spiel am Sonntag?
Ich bin am Sonntag in Urlaub und werde gucken, ob ich mir das da irgendwie reinziehen kann.
Oh, schön, der feine Herr.
Ich sehe gerade nebenbei auf ESPN, dass die Tickets da ja sträflich günstig sind in Arizona, wenn wir an Auswärtsspiele. Ja. Da kostet tatsächlich das günstige Ticket nur 12 Euro, also ist echt krass. Ja, ich habe da gerade geguckt. Und selbst die richtig kranken Tickets, so wirklich in der Mitte, unten bei der 50-Yard-Line, nur in Anführungszeichen $134. Also, wer da zufällig gerade in Arizona ist, ich glaube, einer aus dem Fanclub ist da doch sogar. Ich habe da irgendwas gelesen in Discord.
Ja, ich glaube auch, ja.
Also, der hat da hoffentlich einen guten Schnapper geschlagen.
Alter, $12 ist ja gar nichts. Kostet ja das Bier mehr.
Ja, wenn es nicht so traurig wäre.
Mit dieser Erkenntnis beenden wir diese Podcast-Folge. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss, tschüss.
Macht's gut.